Heute wird es nachhaltig und zwar bei einem Weltmarktführer für mobile Verkehrssicherung aus Nordfriesland. Jan Vogt von der Firma Nissen und Nils Christiansen von Sustaineration nehmen uns mit, wie die Firma Nissen eine Nachhaltigkeitsstrategie entwickelt hat. Ich bin Klaus Ruhemeister, Wirtschafts- und Verkehrsminister in Schleswig-Holstein und unser echter Norden weiß wie Warnleuchten und Leitplanken den Weg zum ersten klimaneutralen Industrieland weisen.
Zukunftstalk mit Matzen. Der Podcast für alle, die Schleswig-Holsteins Weg zum ersten klimaneutralen Industrieland begleiten möchten. Es geht um das Leben und Arbeiten im echten Norden, um spannende Wirtschaftsthemen und wichtige Zukunftsbranchen. Außerdem erzählen Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner ihre inspirierenden Erfolgsgeschichten und geben Einblicke in ihre ganz persönliche Work-Beach-Balance. Viel Spaß beim Reinhören!
Ja, herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Jan, magst du die Firma Nissen und deine Rolle kurz mal vorstellen?
Ja, ich bin Jan Vogt, kaufmännischer Geschäftsführer bei der Firma Nissen in Tönning. Wir sind Produzent für mobile Verkehrsabsicherung, also Produkte, die aus dem Bereich kommen. Ich sage es immer so gern schön, alles, was den Hörer jetzt hier nervt, das freut mich. Das heißt, ihr steht im Stau, ich freue mich im Stau und von daher, das sind so Produkte, die wir alles herstellen. Und wir sind
etwas hart ausgedrückt, kann ich sagen, mir geht das ähnlich. Ich bin ja Verkehrsminister. Ich freue mich auch über Baustellen. Ich freue mich allerdings auch, wenn es rollt.
Ja, kann ich verstehen. Geht mir im Persönlichen auch so, aber tatsächlich muss ich auch
du
sagen.
Du liebst die Absperrungen, die Lampen, das Wegleiten von der Straße.
Das ist so, ja.
Dein Business.
Ja.
Uns nerven.
Das will ich damit nicht sagen. Euch sichern. Das ist, ist zum Schutz der Bürger.
So muss es sein. Und ich sage den Leuten immer, die in Vorwege kommen, Beschwerden, ihr müsst mehr Baustellen, wieso wird diese Straße jene nicht gemacht? Und ich kriege noch mehr Mails, wenn wir es dann machen.
Das ist so, ja.
Herr Matzen, wieso ist jetzt hier eine Baustelle? Die Straße ist doch super. Also das ist schon auch wiederum interessant. Dann werde ich demnächst schreiben, das liegt an die Sicherungseinrichtungen von Jan.
Einfach verweisen, genau. Ich gebe dir dann weiter die E-Mails.
Großartig. Wir haben, weil ihr ja auch viel zum Thema Nachhaltigkeit habt, entschieden habt, bei uns heute Nils von Sustaineration. Hallo Nils, schön, dass du da bist. Was machst du so und was für ein Unternehmen ist das?
Hallo, ich bin jetzt Christiansen, ich bin der Geschäftsführer von Sustaineration. Wir sind eine Nachhaltigkeitsberatung, das heißt, wir unterstützen Unternehmen dahingehend, dass wir die Auswirkungen von Geschäftsaktivitäten auf Umwelt und Gesellschaft analysieren, um zu zeigen, wie letzten Endes Strategien implementiert werden können, um ganz konkrete Aspekte der Nachhaltigkeit, wie zum Beispiel Reduktion von Emissionen, zu verbessern. Und das machen wir durch Beratung. Wir haben eine Akademie in Husum, wo wir Personen qualifizieren, diese Themen auch ins Unternehmen selbstständig zu implementieren und auch durch Software.
Ich habe verstanden, dass Nissen von den 17 Sustainable Development Goals besonders die Ziele Gesundheit und Wohlergehen, Industrie, Innovation und Infrastruktur sowie nachhaltige Städte und Gemeinden und nachhaltiger Konsum und Produktion sich hauptsächlich aufgenommen. Hat das einen Hintergrund?
Letztendlich ist es tatsächlich so, dass wir immer der Innovativführer waren, auch bei uns in der Branche, haben immer versucht, neue Prozesse zu etablieren, neue Produkte zu etablieren. Eben dementsprechend, wir hatten das vorhin, den Verkehrsfluss auch immer aufrechtzuerhalten. Also es ist schon, dass ich nicht den Verkehrsteilnehmer ärgern will, sondern wir sind auch an dem Verkehrsfluss interessiert, so dass wir eben Produkte entwickeln, die dort sehr stark dieses beeinflussen können im positiven Sinne. Und das gilt letztendlich auf Autobahnen genauso wie im untergeordneten Netz.
Da bin ich als Verkehrsminister natürlich neugierig. Gibt es Systeme der Zukunft, die smarter sind? Ich habe manchmal den Eindruck, wir sperren ab und stellen Baken und dann passiert erstmal nichts. Oder kommen wir irgendwo hin zu einem besseren Flow letztendlich? Also vielleicht auch mit künstlicher Intelligenz oder einer anderen Form dessen, wie kann man Straßensperrungen für Baustellen zukünftig anders gestalten oder sind wir im Endstadium?
Nein, wir sind da definitiv nicht im Endstadium. Also ich glaube, da das große Thema, klar, die passive Schutzeinrichtung, so nennen wir sie immer, muss immer da sein, weil letztendlich, was kann ich intelligent machen dabei, ist meistens dann die Elektronik, die verbaut ist in den Schildern oder im Auto dann dementsprechend. Aber es gibt ja nun mal auch leider, oder es gibt alte Autos, die haben diese Systeme nicht, die Bremssysteme, Spurhaltesysteme oder ähnliches. Also da gibt es ja schon Entwicklungen, die speziell im Autobahnbereich natürlich gerade groß ausgerollt werden. Car-to-X-Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und der Infrastruktur, die dann notwendig ist. Solche Dinge, die sind im untergeordneten Netz tatsächlich noch, also wenn ich jetzt mal von Städten spreche oder sonst irgendwas, tatsächlich noch nicht so weit ausgerollt. Aber rein theoretisch in Ampeln sieht man das, aber jetzt in den mobilen weniger.
Nachts, Kopf auf dem Kopfkissen, liegst du dann und denkst an gelbe Leuchten und rot-weiße Baken?
Ab und zu passiert es tatsächlich, aber mittlerweile habe ich es geschafft, da ein bisschen abschalten zu können.
Ich habe verstanden, dass die liebe Hanna ausgebildet worden ist zum Nachhaltigkeitsmanagerin. Das war vermutlich kein ganz leichter Prozess und ich kann mir vorstellen, dass Hanna nicht einfach mal durch die Tür läuft und dann sagen alle, hurra, so machen wir das. Wie war denn dieser Prozess? Und vielleicht ganz am Ende, wo ist denn eigentlich Hanna, überlege ich hier die ganze Zeit, wenn wir eigentlich über ihr Themenfeld sprechen.
Ja, Hanna, glaube ich, wäre auch gerne hier gewesen. Die ist jetzt leider im Urlaub und hätte auch.
Was heißt hier leider, lieber Chef?
Entschuldigung. Sie ist im Urlaub und
in ihr wohlverdienten
Urlaub und genießt die Zeit von ihrer anstrengenden Arbeit.
Bei ihren sehr angenehmen Arbeitgebern natürlich.
Genau. Und zum Thema Nachhaltigkeit, da muss man sich auch ab und zu mal von erholen. Das sind so, sie wäre gerne hier gewesen und hätte gerne darüber erzählt, wie der Prozess abgelaufen ist.
Und wie ist er denn abgelaufen?
Ich würde sagen, das kann Nils am besten sagen.
Jan kam damals auf uns zu und hat gefragt, ob wir Hanna nicht hospitieren lassen können bei uns. Das heißt, dass sie den gesamten Prozess, die Arbeit im Nachhaltigkeitsmanagement kennenlernt. Und das war für uns dann ein Impuls, um ein Weiterbildungsprogramm zu entwickeln, um sie fachlich onzuboarden, weil sie diese fachliche Einarbeitung ja auch nicht im Unternehmen genießen konnte, weil es eben die erste Nachhaltigkeitsmanagerin war. Und genau das haben wir dann gemacht. Wir haben uns jeden Teil des Nachhaltigkeitsmanagements, Methoden, Bausteine, um das systematisch auch zu entwickeln im Unternehmen, vorgenommen und in einem Weiterbildungsprogramm Hanna verklickert. Und so hat sie das selbstständig dann auch im Unternehmen aufgebaut. Und für uns war das tatsächlich damals ein sehr, sehr spannender Impuls, auch weil Hanna war die erste, die wir qualifiziert haben. Und unser Geschäftsmodell haben wir auf dieser Grundlage weiterentwickelt und sind heute nicht mehr nur Beratung, sondern auch zertifizierter Bildungsträger und bilden in Husum NachhaltigkeitsmanagerInnen aus bundesweiten Unternehmen aus. Das war für uns wirklich ein sehr wertvoller Impuls.
Und dann kam sie zurück im Betrieb, Tür ging auf.
Ja, also
wie ging es dann weiter?
Wir sind eh immer so im Austausch gewesen untereinander, weil das ja auch eben so die ersten Fälle, was produzierende Unternehmen angeht, in Norddeutschland für Sustainability, sind wir immer im Austausch gewesen. Und dann, nachdem Hanna dann ihre Ausbildung eigentlich parallel zu dem Prozess durchgeführt hat, so muss man das sagen, weil wir sind immer stepweise vorgegangen, was war jetzt gerade dran in dem Prozess, sei es die Wesentlichkeitsanalyse oder dann eben später die weiteren Prozesse, die Bildung der Taskforce eben oder solche Dinge. Das war immer in Absprache mit Sustainability, wo sie dann eben in den Themengebieten dann immer weitergebildet worden ist. Und dann nachher auch bei der großen Unterstützung, das ist ja dann letztendlich das Finale, die Erstellung des Nachhaltigkeitsberichts. Der ist ja doch schon sehr, sehr umfangreich. Ich bin jetzt der Meinung, 42 Seiten hat unser Nachhaltigkeitsbericht insgesamt. Es gibt auch eine Kurzfassung, falls jemand mal interessiert ist. Und das ist dann eben immer in Absprache mit Sustainability passiert.
Ja, wie war denn der Prozess dort? Also wie waren denn dort die Abstimmungen?
Wir haben angefangen damit, dass wir erstmal alle Auswirkungen der Geschäftsaktivitäten entlang der gesamten Wertschöpfungskette analysiert haben. Also welche Auswirkungen hat Nissen eigentlich ganz konkret mit dem, was es macht, auf den Klimawandel, auf Biodiversität, Kreislaufwirtschaft oder auch Menschenrechte. Aber auch, welche Auswirkungen können diese Themen, Klimawandel, Kreislaufwirtschaft etc. auf die wirtschaftliche Lage von Nissen haben. Also welche Risiken und Chancen ergeben sich auch für das Unternehmen aus dem Thema? Das ist die Grundlage gewesen, um erstmal Wirkungen zu verstehen und auf dieser Grundlage dann eben eine Nachhaltigkeitsstrategie abzuleiten mit konkreten Zielen, Maßnahmen und dann eben das Reporting vorzubereiten für wesentliche Themen, sagen wir dann in dem Fall. Wenn der Klimawandel wesentliche Auswirkungen auf das Unternehmen einnehmen kann und gleichzeitig das Unternehmen aber auch Auswirkungen auf den Klimawandel hat, dann ist dieses Thema als wesentlich für die Nachhaltigkeitsstrategie und das Nachhaltigkeitsreporting anzusehen. Und so haben wir uns vorgearbeitet, dass wir wirklich jedes Thema peu à peu bearbeitet haben. Wir haben es immer in einem kleinen Kreis vorbereitet, Hanna und ich in der Regel, Analysen durchgeführt, die wir dann in einem größeren Kreis in Workshops validiert haben, bearbeitet haben mit verschiedenen Fachbereichen aus dem Unternehmen, damit wir einfach die verschiedenen Expertisen mit einbeziehen in die Nachhaltigkeitsstrategie.
Und dann weist sie Jan an, was zu tun ist.
So kommt das ab und zu mal vor. Ja, sie steht dann öfter bei mir im Büro und erzählt mir dann, dass wir einige Dinge ändern müssen. Wobei wir natürlich bei der Wesentlichkeitsanalyse tatsächlich festgestellt haben, dass wir schon ziemlich weit sind in vielen Prozessen. Man hat sie nur nicht dokumentiert und aufgenommen. Aber wir haben natürlich auch Prozesse reingebracht, die dann eben eine Taskforce, die gegründet worden ist, aus den leitenden Angestellten oder eben Stakeholder-Umfragen, die wir gestartet haben, wo die Mitarbeiter abgefragt worden sind, unsere finanzierenden Banken und so weiter, um dann genau zu wissen, wie die Bedürfnisse sind.
Sag mal, kannst du den Namen von seiner Firma aussprechen?
Ich musste mich zum Anfang auch dran gewöhnen, muss ich ehrlicherweise sagen.
Wie heißt denn seine Firma?
Sustaineration.
Sustaineration.
Ganz genau.
Wie kommt man auf sowas?
Das ist ein Kunstname, setzt sich zusammen aus Sustainability und Generation und soll schon unsere Vision des Unternehmens ausdrücken. Und mir ist es bewusst, in Nordfriesland, wir sitzen in Husum, das ist ein Zungenbrecher für die nordfriesische Zunge.
Auch für aber die dänische.
Ich werde nicht müde, das zu erklären. Ich bin immer noch sehr happy mit dem Namen.
Hätte man das nicht irgendwie verdeutschen können? Also was hast du gesagt? Wie würden wir das jetzt hier zu dritt mal geregelt bekommen? Wie könnte es denn auch heißen?
Ja, dann würde sich das zusammensetzen aus Nachhaltigkeit und Generation.
Na, genau schon.
Na, nämlich.
Oder na, ja. na schon. Ah, ja, nun gut. Also wir bleiben bei deinen Firmennamen.
Ich glaube
auch. Kannst du ihn auch nochmal aussprechen?
Sustaineration.
Sustaineration. I'm the key account manager von Sustaineration.
Das heißt ich das nicht, so? Aber wenn wir einen hätten, würde das so heißen.
Ich bin mir also sicher, mit diesem Namen kann man Pokale gewinnen. Hast du schon mal einen Pokal bekommen?
Noch nicht. Wir wurden aber schon mal für einen nominiert. Für den Deutschen Nachhaltigkeitspreis letztes Jahr.
Das war also dann nicht der Anlass, warum du ihn als Unternehmen dir geholt hast. Wie seid ihr denn zusammengekommen?
Ja, das Thema Nachhaltigkeit ist immer wieder Thema gewesen. Bei uns in der Firma schon etwas länger. Und von daher habe ich mich einfach mal bekannt gemacht, was es so gibt bei uns in der Region. Bin dann über unseren Unternehmensverband tatsächlich auf Nils gestoßen und habe dann den ersten Kontakt aufgebaut.
Ist das normal im Verkehrssicherungsbereich, dass man sich das Thema Nachhaltigkeit, war dir dazu gesetzlich verpflichtet oder wie seid ihr denn darauf gekommen?
Also bei uns war das schon länger immer Thema, was Umwelt- und Energiemanagement angeht. Aber auch im Themenbereichen wie bei Mitarbeitern oder eben im Governance-Bereich waren wir da immer schon sehr aktiv, auch vor den rechtlichen Grundlagen.
Und Nils, was hast du gedacht, dass bei dir angeklopft hast? Ein Verkehrssicherungsunternehmen, mobile Sicherungssysteme, was wollt ihr denn?
Ich war erstmal überrascht, weil ich kannte Nissen gar nicht, obwohl es ja wirklich nebenan ist. Ich habe mich gefreut. Wir sitzen in Husum, nebenan zu arbeiten und dann auch noch für ein Unternehmen, welches produziert. Das haben wir hier nicht ganz so oft in Nordfriesland.
Waren die denn gut auf dem Weg oder musstest du denen quasi alles beibringen?
Nein, die haben, wie Jan schon sagt, die haben schon einige Themen lange bearbeitet im Bereich Umwelt. Wo wir unterstützt haben, war beim Aufbau von Strukturen fürs Nachhaltigkeitsmanagement, sodass sie später auch reportingfähig sind.
Kannst du denn mir sagen, ob das so ein normaler Trend ist für die Unternehmen hier im echten Norden, dass sie euch aufsuchen und sagen, hier, das wollen wir gerne mal ausgearbeitet haben wollen oder laufen die weg, wenn die dich sehen?
Beides. Wenn ich auf ein Unternehmen zugehe, dann laufen sie eher weg. Vielleicht liegt es am Namen, vielleicht liegt es am Thema, ich weiß es nicht. Aber es wird mehr, dass Unternehmen auf uns zukommen, weil sie durch irgendwelche Mechanismen mehr Druck verspüren, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und eben auch das belegbar haben müssen im Unternehmen.
Hier finde ich ja persönlich interessant, ob die permanent dann weglaufen oder ob sie im ersten Moment aufschrecken und denken, nee, das ist, glaube ich, nebenan.
Ich laufe ja hinterher, von daher ist es in der Regel nur der erste Moment.
Und kannst du dann überzeugen und sagen, du, dein Geschäftsmodell muss anders aufgesetzt werden, weil ich als Politiker mag natürlich viel lieber, wenn man motivieren kann, das Richtige zu tun, als wenn am Ende gesetzliche Regelungen, und dann reden wir alle von Bürokratie. Mhm. Man kann ja, glaube ich, vieles abgewinnen, indem man im Vorfeld sich stärkt.
Also ist es nicht so, dass ich bin kein Vertriebler, kein Aktivist und versuche Unternehmen zu überzeugen, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, sondern es ist eher so, dass Unternehmen auf uns zukommen, das Gespräch suchen, verstehen wollen, wie die Mechanismen sind, wie das Thema auf die einwirkt. Und es ist natürlich unter anderem Politik, aber es ist auch der Klimawandel, zunehmende Extremwetterereignisse schädigen Infrastruktur, Schadensregulierung steigt, Versicherungsbeträge steigen. Es sind auch ökonomische Gründe, weshalb sie sich damit auseinandersetzen. Und nicht zuletzt auch, weil sich Märkte verändern. Und wenn man als im B2B-Bereich unterwegs ist und Unternehmen als Kunden hat, dann muss man auch dazu aussagefähig sein.
Super. Halten wir uns fest. Zurück zu Nissen und dir, Jan. Ihr seid Weltmarktführer im Bereich der Verkehrssicherheit und technologische Impulse. Ihr produziert Kunststoff, ja, und stellt euch auch der Verantwortung der Nachhaltigkeit, also zur Transformation. Wie genau ist denn das eigentlich dazu gekommen? Was sind die Beweggründe? Also ist nicht in erster Linie einfach nur wichtig, eine gute Verkehrssicherung hinzubekommen und dann müssen wir danach mal über die Umwelt reden.
Nee, das war tatsächlich schon immer, wenn wir unsere Produktion aufgebaut haben, war das auch schon immer Thema, dass wir dort auch die Kreisläufe mit im Blick haben, dass wir auf jeden Fall auch die Kreisläufe im Produktionsprozess, dass wir unsere Überschüsse auch wieder einmalen und wieder neu produzieren. Oder auch, wenn man das weiß wahrscheinlich der wenigste, dass wir die Barkenfüße, die jeder kennt aus dem Verkehr, dass die tatsächlich aus Kabelrecycling bestehen. Das heißt, der Mantel wird dort verarbeitet und wieder zu einem neuen Produkt hergestellt. Und deshalb war das für uns immer Thema.
Sicherlich. Das sind diese schwarze Füße, die unten.
Genau.
Ah.
Die in den Barken sitzen, die in den Absturzsicherungen sitzen. Das ist tatsächlich Kabelrecycling.
Und das heißt, ich weiß ab sofort auf Baustellen, wenn ich an den Dinger vorbeifahre, dass das eigentlich Kabelsalat ist.
Genau.
Stark.
Wenn man das so möchte. Und es ist wiederverwertet. Das ist ein Downcycling, dass man eben aus dem Abfall wieder ein Produkt macht am Ende.
Und was machen wir dann aus diesen Kabelfüße?
Die kann man tatsächlich wieder einmalen und wieder in den Kreislauf zurückführen.
Das heißt, der Kreislauf hört gar nicht auf, auch nicht mit eurem Produkt.
Es ist ein energetischer Prozess, da muss man tatsächlich ein bisschen gucken, wo es sinnvoll ist. Es macht auch keinen Sinn, zu viel Energie reinzustecken und am Ende wieder da aus dem Fuß zu machen. Das ist dann wieder
kontraproduktiv. Oder neue Kabel.
Oder neue Kabel, das funktioniert meistens dann nicht, aber das ist rein technisch ist es möglich.
Ihr seid ja auch mit einer der größten, wenn nicht der größte private Arbeitgeber in Nordfriesland, Jan. Wie sieht es denn bei euch aus mit Fachkräften in Tönning?
Aktuell muss ich sagen, ist es in Ordnung. Wir kommen an die Fachkräfte ran, die wir brauchen. Aber es gab auch schon Zeiten, wo es dann tatsächlich schwierig war, wo wir uns dann tatsächlich auch, man mag es ja gar nicht sagen, aber an Leiharbeitern bedienen mussten, um überhaupt unsere Arbeit zu erledigen. Aber grundsätzlich ist es in Ordnung.
Wie ist es bei euch, Nils? Wie kommt ihr an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ran?
Wir brauchen zum Glück nicht ganz so viel. Wir sind eine gute Handvoll. Wir sind 6 Leute im Unternehmen.
Ja, umso schwerwiegender, wenn einer aufhört.
Das ist richtig. Bisher ist das noch nicht passiert in der Beratung, dass da jemand aufgehört hat. Bislang kriegen wir immer sehr viele Bewerbungen, wenn wir in der Beratung was ausschreiben. Von daher haben wir da Glück, würde ich sagen.
Jan, warum sollte man sich eigentlich bei euch bewerben?
Weil wir einfach ein hervorragendes Arbeitsklima haben. Das hören wir immer wieder von unseren Mitarbeitern. Auch von neuen Mitarbeitern, die dann, sage ich mal, nach 3, 4, 5 Monaten ihre Gespräche führen, heben das immer hervor. Das ist tatsächlich ein großer Punkt. Und ich glaube auch einfach, dass wir eine Riesenvielfalt bieten und große Aufstiegsmöglichkeiten.
Bildet ihr auch aus? Und wenn ja, in welche Ausbildungsberufe denn?
Wir bilden aus im hauptsächlichen Gewerbe und im kaufmännischen Bereich, also Elektroniker für Gerätesysteme beispielsweise oder den Industriekaufmann, aber auch im Kunststoffbereich oder im Werkzeugmacherbereich bilden wir aus.
Und das sind dann die besten Azubis von ganz Deutschland?
Tatsächlich war ich jetzt gerade bei der Ehrung bei der IHK in Flensburg, wo einer unserer Auszubildenden geehrt worden ist als Jahrgangsbester.
Das habe ich auch mal erlebt und ich muss dir sagen, als Arbeitgeber ist man unfassbar stolz. Also gefühlt war ich so stolz wie die Eltern. Die Auszubildende letztendlich die Arbeit geleistet, aber man fühlt sich natürlich als Unternehmen dadurch ausgeehrt. Oder war es für dich nicht auch ein spezieller Moment?
Doch, war echt ein spezieller Moment. Das war auch das erste Mal, dass ich tatsächlich dabei sein durfte. Vorher haben das andere begleiten dürfen. Und das war sehr schön, muss ich ehrlicherweise sagen. Hat auch ein Lob an die IHK, haben sie auch sehr festlich gestaltet.
Hast du das Diplom dann von der Auszubildenden geklaut, damit es bei dir am Kamin hängt? Oder?
Nee, der Arbeitgeber kriegt tatsächlich ein eigenes.
Das war da, wo ich damals Arbeitgeber war, leider nicht so. Da war ich ja auch selber IHK-Präsident. Da hätte ich wohl was tun können müssen. Also kommen wir nochmals darauf zurück, wie gewinnt ihr denn die Auszubildende?
Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz großes Thema. Also Auszubildende zu kriegen ist mittlerweile schwierig geworden. Vorher haben wir bei den Bewerbungsprozessen immer 14, 15, 16 Bewerber gehabt. Wenn wir jetzt speziell im Elektroniker für Gerätesysteme mal gucken, das sind dann 2, 3 Bewerber. Also man muss schon auf den ganzen Azubi-Messen unterwegs sein.
Das wollte ich gerade hören. Du sitzt also nicht am Schreibtisch, hoffe ich, und lehnst dich zurück und denkst, wann kommt eigentlich die Post hier an?
Sehr großer Social-Media-Auftritt, die ganzen Messen und da tatsächlich jeden ranholen, Praktika und so weiter.
Was macht es denn für dich aus, für euer Unternehmen in Schleswig-Holstein zu sein? Könnte es nicht sonst wo sein?
Rein theoretisch könnte es sonst wo sein. Wir sind aber historisch tatsächlich in Tönning verwurzelt. Die Gründung hat damals in Garding stattgefunden. Dann sind wir nach Tönning umgesiedelt und so ist das Unternehmen tatsächlich in Tönning gewachsen und gewachsen und gewachsen. Und der Standort ist einfach logistisch vielleicht nicht der beste Standort, aber Arbeit, wo andere Urlaub machen, so wie es so schön heißt, ist auch gut.
Damit also logistisch doch am allerbesten. Also aus meiner Sicht ist da ein sehr hoher Work-Life-Balance, ist eine sehr hohe Verbundenheit zu unserer Region mit den Menschen, die hier leben. Junge Menschen wollen hier perspektivisch bleiben in einem Land, wo wir quasi die Welt von morgen verbessern. Ich habe das starke Gefühl, dass Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner sehr gerne hier sind und dass man damit auch sehr gut Mitarbeiterinnen binden kann.
Das stimmt allerdings. Also wir haben viele Rückkehrer auch mittlerweile, die tatsächlich nach dem Studium oder nach ihren Auslandsreisen dann auch wieder zurück in den Norden gekommen sind und die bei uns dann auch einen guten Arbeitsplatz gefunden haben.
Für euch beide so, was bedeutet denn für euch Schleswig-Holstein, Nordrhein-Friesland, wollte ich gerade sagen, das ist also eher Nordfriesland für euch persönlich? Das ist auch cool, das ist eine Mischung aus Nordrhein-Westfalen und Nordfriesland, Nordrhein-Friesland.
Ja, ob die Mischung so gut ist, weiß ich nicht. Ja.
Nein. Nicht viel Ähnlichkeit.
Ich bin hier aufgewachsen, Familie ist hier, das ist natürlich Heimat, ich bin sehr heimatverbunden. Unser Unternehmen wurde in Berlin gegründet, das heißt, ich habe es irgendwann mal mit in den Umzugswagen gepackt und bin dann wieder hierher zurückgegangen. Und am Ende ist es auch, wie du gesagt hast, Klaus, die Nähe zur Nordsee oder die Nähe zum Meer, für mich auch die Nähe zu Dänemark, das ist schon ein Stück weit Lebensqualität. Also es ist mehr die Zeit neben der Arbeit, die dadurch positiv beeinflusst wird, als die Arbeit selbst.
Da kann ich mich eigentlich fast nur anschließen an die Worte. Ich bin auch aufgewachsen hier in der Region und liebe sie. Ich könnte auch keinen Urlaub verbringen ohne Wasser. Also das Wasser muss in der Nähe sein. Und von daher fühle ich mich einfach wohl.
Habt ihr Kinder?
Ich habe keine Kinder. Ich ja.
Würdest du denen empfehlen, dein Unternehmen zu übernehmen?
Ja, doch, absolut.
Weil es vorher von dir gut geführt wurde oder weil es von denen noch besser geführt werden könnte?
Ich glaube beides. Also grundsätzlich hat man ja eine gute Basis geschaffen, aber es ist ja immer so, dass Kinder nochmal neue Ideen, neue Generationen, neue Ansichten reinkriegen. Ich habe selber, also ich bin ja jetzt nicht der Inhaber des Unternehmens, aber als Geschäftsführer dort von der alten Generation, die das vorher geführt hat, vieles übernommen, aber man muss all die neuen Sichtweisen speziell im Personalbereich auch mitnehmen und jetzt auch das Thema Nachhaltigkeit natürlich auch.
Ja, das passt eigentlich ganz gut zur Fußspuren, wie heißen die nochmal?
Fußplatten.
Fußplatten, da man sollte nie in andere Fußplatten laufen, weil man dann nämlich nie Erster ist. Und zweitens, wenn wir von den Fußabdruck reden, dann sind wir beim Thema Nachhaltigkeit. Ja, würdest du denn dann Kinder und Jugendliche empfehlen, dein Unternehmen zu übernehmen, auch wenn du jetzt noch keine eigene hast?
Ja, absolut. Das ist erstmal ich würde sagen, das ist ein Unternehmen mit Zukunft. Unser Geschäftsmodell ist zukunftsfähig. Das ist, glaube ich, erstmal das Wichtigste, wenn es darum geht, etwas zu übernehmen. Und neue Generationen bringen neue Impulse mit rein, um das weiterzuentwickeln. Absolut.
Ich habe verstanden, Nils, du stammst aus der Grenzregion. Auf welchem Level sprichst du denn Dänisch?
Oh, also mein Dänisch ist nicht gerade perfekt, aber gut genug für einen netten Smalltalk, würde ich sagen.
Du bist wie gut Gott, hast Nagel von Dansk.
Ja, det kan vi godt.
Det fungerer med dig?
Ja, det fungerer godt.
Så må vi se, om der er nogen, der forstår vores podcast.
Ja, det kan være, at nogen forstår. Det kan også være.
Den ene eller anden.
Ja.
Und dann habe ich dann in meine Vorbereitung richtig verstanden, dass du sogar in der Lage wärst, ein dänisches Kinderlied zu singen. Ist das so?
Ja, mein Spektrum ist ja nicht so breit, aber Lille Peter Ellerkopp, das könnte ich mit dir singen. Naja.
Gemeinsam singen. Also das wäre dann der Moment, in dem wir gar keine Hörer mehr haben beim Podcast. Sollen wir es riskieren?
Ich würde sagen, das können wir riskieren.
Ich kann das auch in Finnisch.
Nee, das kann ich nicht. Ich kann es auf Deutsch und auf Dänisch.
Auf Deutsch kann ich es allerdings nicht. Aber ja, gut, dann stemmen wir jetzt ein auf drei oder wie?
Okay.
Eins, zwei, drei.
Lille Peter Ellerkopp, Krauler ob Ermuren, so komm am Rheinen aus Güller Peter Nil.
Halt. Ich glaube, das reicht. Gut, das auf Finnisch ist das
auch nicht.
Hammer, hammer, hacky, keep es lange lay. Und was weiß ich. Und auf Deutsch, da bist du jetzt gefragt.
Da bin ich jetzt tatsächlich raus.
Was?
Echt?
Hast du nicht eben gesagt, du hast Kinder?
Ich habe Kinder, ja.
Da müssen wir, glaube ich, kurz das Jugendamt kontaktieren. Du singst also nicht mit deinen Kindern?
Das macht meine Frau eher.
Dann bestellen wir das nächste Mal deine Frau im Podcast.
Das ist in Ordnung.
Das wird sie bestimmt freuen, ein bisschen was über Familie und Beruf uns zu erzählen, wenn der Papa nicht Kinderlieder singt.
Genau.
Also kann ich das von dir heute abgewinnen, dass du heute Abend deine Kinder ein Lied vorsingst? Und wenn nicht, dann dürfen heute Abend deine Kinder so lange wach bleiben, wie sie wollen.
Das kriegen wir hin.
Was von beiden?
Das Lied vorsingen.
Ich freue mich sehr, euch beiden hier heute kennengelernt zu haben. Das ist großartig, wie das Thema Nachhaltigkeit in Schleswig-Holstein aufgegriffen wird, auch ohne eine gesetzliche Vorgabe, ohne die Verpflichtung, schon an morgen zu denken. Es ist auch gleichzeitig großartig, dass man jemanden hat, der dabei unterstützen kann und damit quasi das ermöglichen, was man vielleicht an Expertise nicht im eigenen Betrieb hat. Miteinander und füreinander ein nachhaltiges Schleswig-Holstein. Es war wunderbar, euch dabei zu haben. Wir alle wünschen die Hanna einen fantastischen Urlaub, dass sie mit viel Energie zurückkommt, dass sie, wenn ich es richtig verstanden habe, quasi auch ein Meilenstein ist für andere Unternehmen, dass man mit und füreinander hier in Schleswig-Holstein lernen kann, wie Nachhaltigkeit gelebt werden kann. Das ist stark, dass ihr hier vorweg geht und diese Möglichkeiten letztendlich da setzen. Wir wollen klimaneutrales Industrieland werden und dazu gibt es sehr viele Werkzeuge im Werkzeugkissen und ihr seid eins davon. Schön, dass ihr hier wart.
Super, vielen Dank.
Vielen Dank.